SBS in deutscher Sprache.
Michael Bobka ist im ehemaligen Osten in der Nähe von Berlin geboren und aufgewachsen. Als Kind hatte er nur eine vage Vorstellung davon, wie das Leben im Westen war. Sein Vater war ein hochrangiger Militäroffizier. Schlecht sei es ihnen in der DDR nicht gegangen, sagt Michael Bobka noch heute. Allerdings änderte sich für ihn und seine Familie das Blatt, als seine Schwester in den Westen fliehen wollte und ihr Vorhaben von der Stasi entdeckt wurde. Michael Bobka lebt seit nunmehr 20 Jahren in Australien. Ich habe ihn in Berlin am Brandenburger Tor getroffen, genau da, wo vor 30 Jahren noch die Mauer stand, die Deutschland entzweite. In einer dreiteiligen Serie erzählt uns Michael Bobka vom Leben in Ost-Berlin, dem Fall der Mauer und seinem Weg nach Australien. Für SBS berichtet Katharina Lösche.
Freiheit ist das Einzige, was zählt. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt.
Mein Name ist Michael Bobka. Ich bin Berliner. Ich bin geboren in einem kleinen Ort, der heißt Bad Saro. Ist ein Militärlazarett gewesen. Nebenan ist ein sehr berühmter Mann geboren, Ludwig Leichhardt. Der ist in Trebatsch geboren, wo ich selber auch die Geburtsstätte besucht habe. Sehr interessante Sache und ich bin ihm da irgendwie so gefolgt auf seinen Spuren, um nach Australien zu kommen. Ich habe also 24 Jahre lang in Ostdeutschland gelebt als Ossi. Bin dann durch die Wiedervereinigung 10 Jahre lang Wessi geworden und bin dann 1999 nach Australien ausgewandert. Also ich bin eigentlich ein Mensch mit 3 Biografien. Diesen Teil möchte ich euch erzählen, wie Ost, West und Australien funktioniert.
Wir sind nämlich hier gerade am Brandenburger Tor, mitten in Berlin, wo vor 30 Jahren noch die Mauer stand. Wie war dein Leben in der ehemaligen DDR?
Ja, also von klein an als Kind war relativ gut behütet. Ich würde sagen, ich war nicht unbedingt privilegiert, aber aufgrund der Stellung meiner Eltern im System, mein Vater war ein ehemaliger Flieger und war dann Oberstleutnant im Stab der Luftstreitkräfte und meine Mama hat bei der Polizei gearbeitet und dadurch war ich eigentlich relativ sehr konform zum System. Aber meine Eltern haben mich auch ein bisschen davor geschützt. Also mir ist nicht so richtig bewusst geworden, was eigentlich die Unterschiede sind zwischen dem einen und dem anderen. Also ich habe eine relativ behütete Kindheit gehabt mit relativ guten Zeiten.
Und wenn deine Eltern nun im Militär waren, heißt das, dass sie das DDR-Regime denn unterstützt haben?
Ja, das ist also so eine Sache. Mein Vater selber, der war als 15-Jähriger im Krieg. Da war 15 Jahre alt, also ein Kind, der war Luftwaffenhelfer und hat selber auch miterlebt, wie Leute erschossen wurden. Und das hat ihn über die Zeit geprägt. Und dadurch, dass wir russisch besetzt waren, hat er gesagt, das möchte ich nicht mehr miterleben. Und das wird auch nicht so sein. Und er hatte sich dann eben mit den Idealen des damaligen Sozialismus oder Kommunismus identifiziert. Und meine Mama selber war so mehr oder weniger, ich möchte nicht sagen Mitläufer, aber sie hat es halt gemacht, weil es so da war. Sie war aber trotzdem der Schutz für die Kinder.
Das heißt, du bist kein Einzelkind?
Nein, ich habe eine Schwester, die ist 10 Jahre älter und ich liebe meine Schwester. Das ist ja so, schwierige Zeiten verbinden Menschen und meine Schwester hatte, als sie 17 war, hatte einen Freund, der war der Sohn einer Knopffabrik in Strausberg damals und die hatte sich in ihn verliebt und sie hatten die Pläne dann in die Bundesrepublik zu gehen, weil er aufgrund, sag ich mal, seiner Familie ziemlich viel Besitz auch im Westen hatten und sie hatten dann eigentlich mehr oder weniger den Plan, die Mauer zu überqueren in Ungarn oder Bulgarien, das weiß ich nicht ganz genau, aber auf jeden Fall war in dieser Gruppe war jemand, der sie bespitzelt hat und das hieß dann, dass meine Schwester verhaftet wurde und dann ohne Verfahren für 2,5 Jahre inhaftiert war. Die Sache ist die, mein Vater hat meine Schwester komplett ignoriert, der hat seinen Job verloren und meine Mutter, die hat ein großes Glück gehabt. Ihr damaliger Parteisekretär war ein ziemlich weiser Mann und der hat gesagt, du müsstest mal deine Tochter besuchen, das ist wichtig für deine Tochter. Und sie ist dann immer gefahren und hat meine Schwester besucht im Gefängnis. Und dann kam eine Zeit, wo meine Mutter und ihr Parteisekretär gesagt haben, okay, wir werden einfach ein Schreiben aufsetzen und wir werden sehen, ob wir deine Tochter früher noch rauskriegen. Und das hat dann geklappt. Meine Schwester hat es dann nach einem Jahr früher rausgekommen. Meine Eltern haben mir diese Sache nicht erzählt. Ich wusste also bis 1999 überhaupt nicht, dass meine Schwester im Gefängnis gesessen hat wegen Republikflucht.
Wie hat man dir das als kleinen Jungen, du warst 9, wie hat man dir das erklärt damals?
Mein Vater hat immer zu mir gesagt, deine Schwester ist studieren, die ist in Dresden studieren und die kommt nicht wieder, die hat einen neuen Freund und die lebt da und die will uns nicht besuchen. Und dann war meine Schwester irgendwann wieder da. Und dann war das alles für mich normal. Mein Vater hatte mal so nebenbei gesagt, na, deine Schwester hat ihr Studium abgebrochen. Also da waren so eine kleine Notlügen auch mit bei gewesen, ebenfalls um mich zu schützen. So, und dann 1999 haben mir meine Eltern das unter Tränen gebeichtet. An den letzten Tagen, bevor meine Übersiedlung nach Australien passierte. Und dann ergab die Sache alles so ein kleines ein Bild für mich. Viele Sachen, die mir widerfahren sind, konnte ich damals nicht so richtig einordnen, aber nachdem ich die Informationen bekommen habe, wusste ich dann, woher eigentlich diese Sachen kamen.
Was meinst du da genau?
Ja, ich meine zum Beispiel eine so eine Sache, ich habe einen Vorgesetzten gehabt, den ich bis heute mag. Der hat also Flugzeuge gesammelt, Flugzeugmodelle und da gab es damals in Berlin-Schönefeld eine Tauschbörse. Und was vielleicht wenige Leute wissen, dass die vietnamesischen Gastarbeiter in Ostdeutschland, die konnten nach dem Westen fahren, weil die nämlich einen Reisepass besessen haben, sodass die meist Modelle mitgebracht haben, die dann dort getauscht oder verkauft wurden. Und mein Vorgesetzter hat eben diese Modelle gesammelt, hat die Informationen gesammelt und so. Und eines Tages kam jemand zu ihm und hat gesagt, du Klaus, wie kommt denn das eigentlich, dass du so viel weißt über die ganze Sache, also die westdeutschen Streitkräfte und die NATO-Streitkräfte und so? Dann sagte, wir glauben, dass du für eine andere Regierung arbeitest. Man hat ihn unter Druck gesetzt. Er hat es mir erzählt selber, wieder unter Tränen bei Entschuldigung und hat gesagt, also du musst dir das so vorstellen. Am frühen Morgen wurde ich zu meinem Parteisekretär bei der Armee einberufen und meine Frau, die Lehrerin war, wurde zu sich zum Schuldirektor einberufen. Und in der Zwischenzeit haben die Leute ihre Wohnung aufgebrochen, sind dort reingegangen, haben Mikrofone installiert. Damals war es ja nicht so, dass es ein Wi-Fi gab oder sonst irgendwas. Man hat ein vierpaariges Kabel gehabt, was als Telefonleitung von unten vom Haus oder von der Straße nach oben bis in die Wohnung reinging. Zwei waren die Telefonleitung und zwei waren frei. Und diese zwei freien Leitungen hat man benutzt, um diese Mikrofone zu speisen. Und dann hat man unten auf der Straße ein Zelt gehabt, so ein kleines Postzelt. Und haben zwei Leute drin gesessen mit einem Rekorder und haben es recorded. Mein Vorgesetzter hat es entdeckt. Und zwar hat es entdeckt, weil seine Frau lässt immer die Tür zum Wohnzimmer einen Spalt offen bei ungefähr 2 Zentimetern. Die Tür war angelehnt. Und er sagte, da hier muss jemand drin gewesen sein. Und dann hat er angefangen zu suchen. Und als er die Mikrofone gefunden hat und seiner Frau die gezeigt hat, hat sich seine Frau übergeben. Weil sie wussten nicht, wie lange die Mikrofone schon installiert waren und dass sie bespitzelt waren. Dann kam eben so eine Situation, dass er nicht wusste, was passiert jetzt mit mir. Und dann wurde er einbestellt bei der Armee und dann hatte man ihm gesagt, also, wir haben dich nicht bespitzelt, sondern wir haben dich beobachtet. So wie es bei dir aussieht, ist es, du arbeitest nicht für uns, du arbeitest für irgendwelche anderen Mächte, dem Gegner oder sonst irgendwas. Dann hat man ihn unter Druck gesetzt. Und um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen dort, bei schadenfeindlichen Beweisen, hat man ihm gesagt, wir geben dir eine Möglichkeit, dass du uns zeigen kannst, dass du zu uns gehörst, zu unserer Sache. Und dann kam die automatische Verpflichtung, zum inoffiziellen Mitarbeiter zur Stasi zu werden. Warum ich das eigentlich sage, warum er mir das erzählt hat, ist, er hat ja viele Kollegen um sich gehabt, die nicht bei der Stasi gearbeitet haben, die aber doch, sag ich mal, relativ technische Sachen im Waffensystem und sonst irgendwas. Und dass wirklich die Leute da auch von ihm überwacht wurden. Und er hat sich bei den Leuten entschuldigt. Und ich sag mal so, ich weiß nicht genau, wie viel Informationen da gesammelt wurde. Ich habe bis heute meine Stasi-Akten nicht gelesen. Ich traue mich da nicht ran an die Sache. Aber nicht, weil ich keine Vergebung mehr machen kann, sondern ich möchte nicht unbedingt enttäuscht werden. Das ist eine mehr oder eine weniger eine Enttäuschung. Aber bis heute habe ich es nicht gemacht. Ich hatte heute gedacht, dass ich, also im Urlaub, dass ich da rangehe. Ich habe mich wieder nicht getraut. Das ist ja noch ein Leben, bist ja noch ein bisschen hin. Man kann da mal reingucken, ja.
Immer wieder wächst das Gras, klammert all die Wunden zu. Manchmal stark und manchmal blass, so wie ich und du.
Dadurch, dass deine Schwester fliehen wollte und dann ins Gefängnis kam und deine Eltern ihre Jobs verloren haben und ihr umgezogen seid nach Ost-Berlin, hätte man ja davon ausgehen müssen eigentlich, dass eure Wohnung bestimmt auch verkabelt ist.
Die Logik des Ganzen ist ja, wenn sowas in der Familie auftritt, müssen die anderen Familienmitglieder eben besonders zeigen, wie systemkonform sie sind. Ich selber denke nicht, dass mein Vater jemals für die Staatssicherheit gearbeitet hat oder unter Druck gesetzt wurde. Aus dem einfachen Grund, mein Vater ist ein sehr, sehr Frühbeginner bei der Armee gewesen. Sein Name spielte eine Riesenrolle bei den Luftstreitkräften in der NVA. Und der war ein bisschen unantastbar. Und so war das einfach nur ein schwarzer Fleck auf seiner Uniform, der irgendwie so mal betrachtet wurde und dann wieder vergessen wurde. Er ist also dann, als er weggelobt wurde oder weggegangen ist von der Armee, ist er dann zum Fernmeldewesen gegangen und war der Projektleiter fürs Glasfaserkabel. Das war im Osten genauso eine große Sache wie im Westen. Es ging eigentlich nur darum, dass diese Kabel damals nicht anzapfbar waren.
Hat er denn sein Karriereende in der Armee deiner Schwester je verziehen?
Ja, die haben sich speziell geliebt. Und sie haben sich nach der Wende noch mehr verstanden, besser verstanden. Meine Schwester ist eine sehr tolerante Frau und die hat sich, sag ich mal, mit ihm nie irgendwie mehr angelegt. Und als mein Vater gestorben ist, hat er gewartet, bis sie kam. Und dann war eben die Sache für uns erledigt.
Vielen Dank, lieber Michael, dass du heute uns an deiner Geschichte hast teilhaben lassen.
Ja, ich möchte eigentlich nur sagen, diese Geschichte ist ja nicht nur meine, sondern die Geschichte ist die Geschichte von 17 Millionen DDR-Bürger. Und ich komme heute in diese Stadt und ich freue mich über diese Stadt und ich genieße das. Und ich freue mich, um mit dir hier heute zu sitzen. Es ist wirklich unglaublich. Man muss ja dann auch sagen, du kommst ja nur aus dem Westen. Das hätten wir früher gar nicht machen können. Ich hätte da drüben gestanden und du hättest da vorne gestanden. Hätten wir uns mal zuwinken können. Also ja. Wir können das heute machen. Das ist das Irre.
Vielen lieben Dank.
War mir eine Ehre.
Oh Heimat, schön wie du mich anlachst. Du bist immer da, wenn ich keinen zum Reden hab. Oh Heimat, und wie du wieder aussiehst. Ich frag dich immer.
Katharina Lösche für Radio SBS German.
Auf der Suche nach einem guten Kinderbuch? Wertvolle Tipps finden Sie im Podcast Abenteuer lesen. Jede Woche neu.